Wir erheben uns. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie hier zum dritten Sonntag nach Ostern. Er trägt den Namen Jubilate. Das ist, wir sollen Gott loben, anjubeln. Und wir freuen uns, dass wir hier sind. Schöner sonniger Tag. Die Gemeinde ist heute nicht ganz so groß, sicherlich weil Konfirmation in der Gegend ist. Aber schön, dass Sie alle hier sind. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich heiße August von Eckertstein und wir kommen aus Bad Friedrichshall, auch aus diesem Dekanat also. Und wir freuen uns nach längerer Abwesenheit mal heute wieder hier zu sein bei Ihnen. Der Wochenspruch steht im 2. Korinther im 5. Kapitel. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Lasst uns Gott jetzt loben mit dem 66. Psalm. Er ist im neuen Gesangbuch, im kleinen Gesangbuch unter der Nummer 904. Ich lese die vorgerückten Teile und Sie lesen die eingerückten Teile. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zu Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinen Namen. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, hilf uns an diesem Morgen, dass wir erkennen, deine Werke sind wunderbar. Du hast deine Schöpfung weise geordnet. Du gibst uns Menschen gute Ordnung, damit wir gut miteinander leben können. Hilf uns, auf dich zu hören. Hilf uns, dass wir uns vor dir zur Ordnung rufen lassen, damit wir gute Lebenswege gehen. Du willst unsere Seelen am Leben erhalten und lässt unsere Füße nicht gleiten, wenn wir nah bei dir und deiner Weisheit halten. Wir danken dir dafür, Herr. In Stille bringen wir vor dich, was an jeden von uns beschäftigt.
Wenn wir dich anrufen, so erhörst du uns und gibst unserer Seelen große Kraft. Amen.
die Schriftlesung von mit Frau Dieters.
Ich lese aus der Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis 34. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
Ist das Lied, du bist der Schöpfer des Universums, das ist in neuer Liederbuch das Lied.
Liebe Gemeinde, der Predigttext steht im Alten Testament unter im 8. Kapitel der Sprüche. Es geht heute um Weisheit. Jetzt spricht, das ist jetzt wichtig zu verstehen, es spricht die Weisheit, als ob sie ein Mensch ist, eine Frau ist. Sie sagt: Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über die Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wasser, das sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. So redet die Weisheit über sich. Man könnte meinen, das wäre sogar im Neuen Testament von ganz anderer Person gesagt worden. Wir kommen darauf zu sprechen. Von dem berühmten Schriftsteller Mark Twain stammen die Worte: Als ich 15 war, hielt ich meinen Vater für den dümmsten Menschen unter der Sonne. Als ich 18 war, staunte ich, wie viel er in nur 3 Jahren dazugelernt hatte, und das in seinem hohen Alter. Heute bin ich 25 und manchmal frage ich ihn sogar um Rat. Was Mark Twain da so treffend in Worte fasst, ist nicht ein plötzliches Wachstum der geistigen Fähigkeiten seines Vaters. Nein, er ist selber gereift und hat an Erfahrung dazu gewonnen. Und hat er auch erkannt: Mit 15 hielt ich mich für allwissend und jeden Andersdenken für einen Dummen. 3 Jahre später hatte ich schon erkannt, dass mein Vater gar nicht immer so Unrecht hatte. Und jetzt, als junger Erwachsener, kann ich einschätzen, wie viel Erfahrung und Weisheit er sich erworben hatte. Ich kann seinen guten Rat erst jetzt so richtig wertschätzen. Nämlich: Weisheit besteht in demütiger Lernbereitschaft, Erfahrungswissen und einen Blick für das, was für viele Menschen Gutes bewirkt. Diese Geschichte zeigt ein wichtiges Element von Weisheit. Wer weise und gereift ist, ist bereit, auf andere zu hören. Sie verstehen fast nichts? Gut, machen wir. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Diese Geschichte zeigt ein wichtiges Element von Weisheit. Wer weise und gereift ist, ist bereit, auf andere zu hören, ihren Rat zu prüfen, immer dazu zu lernen und sich nicht für allwissend zu halten. Und zufällig sagt das ja genau auch dieses Jahr unsere Jahreslosung aus. Ich sehe sie, der hängt da hinten. prüft alles und behaltet das Gute. Das ist Fragen, Fragen, zuhören und nichts für geheim lassen oder für tabu lassen. Weise Menschen haben viel Sachkenntnis und Lebenserfahrung. Sie urteilen nicht vorschnell, sondern bedenken sorgfältig, welche Folgen ihre Entscheidungen für andere haben könnten. Wer weise ist, hat im Blick, was vielen Menschen dient und auch hilft. Dies alles sind genau die Eigenschaften, die weisen Menschen in der Bibel zugesprochen werden. Ein Urteilsvermögen, das aus einem umfassenden Blick herauskommt. Ein Können, das man sich durch Übung und Lernen erworben hat. Eine Mischung aus Bildung, Erfahrung und sachlichen Erwägungen. Weisheit gründet sich nie auf Egoismus, Schnellschüssen oder Vorurteilen. Und es gibt das Gegenteil zu einem weisen Menschen. Ein törichter Mensch. Töricht, biblisch gesehen, unklug, unvernünftig, dümmlich oder einfältig. Törichte Menschen handeln aus Gefühlen und Impulsen heraus, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt und ihren Ego auch schmeichelt. Sie haben nur ihr eigenes Wohlbefinden im Blick. Aber zur Weisheit, wozu braucht man da die Bibel? Es gibt doch in allen Völkern weise Menschen, die ohne den Rat der Bibel auskommen. Zum Beispiel Sokrates, der griechische Philosoph, galt als Inbegriff der Weisheit. Es gibt auch einen Überfluss an moderner Literatur, die über Weisheit viel zu melden weiß. Warum also brauchen wir die Bibel für die Weisheit? Und da ist ein Merksatz für uns Christen. Wahre Weisheit ist nicht losgelöst von Gott zu finden. Und unser Abschnitt im Buch der Sprüche holt weit aus. Er fängt ganz am Anfang an mit der Schöpfungsgeschichte. Da steht, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde noch war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Gott selbst erschuf also die Welt mit Weisheit. Ohne Gottes schöpferisches Können, ohne seine Klugheit, die eine geordnete Welt erschuf, wäre die Welt nicht möglich. Ohne Gottes Weisheit ist die Unordnung vor der Schöpfung mit der Ordnung, die nach der Schöpfung stand, gar nicht denkbar. Die Welt wird durch eine weise, sinnvolle Ordnung erhalten. Und aus Gottes Weisheit und Ordnung ergibt sich auch Ordnung für den Menschen. Weisheit, Einsicht und gerechtes Handeln hängen im Alten Testament eng zusammen. Gottes Gebote, die das Zusammenleben aller Menschen in Frieden und Gerechtigkeit ermöglichen wollen, fließen aus Gottes Weisheit. Seine Weisheit ist sein Geschenk an uns und bedeutet, dass wir uns durch Gottes Gebote belehren lassen, sorgfältig hinhören und danach handeln, dass wir dies auch in Demut tun und uns nicht selbst für unfehlbar halten. Also, wir lassen uns belehren, wir hören und dann handeln wir. Alles in Demut, so wie das am Anfang der Predigt eben stand, worum es halt um Weisheit in der Welt geht. Diese göttliche Weisheit wird durch Bildung und sorgfältiges Studium, aber auch durch Erfahrung erworben. Wer über sie verfügt, hat also durch eigenen Fleiß und Einsicht auch dazu beigetragen. Aber die Bibel sieht in ihr auch eine Gabe, die aus der Nähe zu Gott erwächst. Denn wer sich nah an Gott und seine Gebote hält, auf den fließt etwas von der Weisheit, die von Anfang an Begleiterin Gottes war. Am Ende des biblischen Abschnitts ist von Zucht die Rede. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Zucht ist ein ziemlich altmodisches Wort. Da steckt das Wort ziehen oder erziehen drin. Ein gutes Bild für Erziehung ist ein junger Baum, den man einpflanzt und um den man sich in den ersten Jahren ein Schutzgerüst aufgebaut hat, um ihn zu schützen, damit der Wind ihn nicht umweht. So ähnlich versuchen wir auch unsere Kinder zumindest bis zum Teenageralter ein unsichtbares Schutzgerüst, um sie zu weben. Gute Regeln und Sicherheit soll das geben, damit sie gerade und gesund heranwachsen können, damit sie einen Schulabschluss erreichen und nicht von einer Sucht oder anderen Gefahren zu Boden gedrückt werden. Aber Zucht gilt auch für Erwachsene. Gerade ein weiser Herrscher oder Anführer hält gute Grenzen ein, die durch Gottes Gebote gegeben sind. Gottes Gebote sind wie Leitplanken, die dem Zusammenleben aller Menschen dienen. Ein weiser Mensch in Gottes Sinn achtet darauf, ob seine Entscheidung etwas zum Wohl vieler beiträgt. Es gibt auch wirkliche Beispiele hierzu. Als King Charles von dem in der Cathedral in London zum König ernannt wurde, hat der englische Pfarrer ihm das sehr nahegelegt, dass ein König seinem Volk dient. Er herrscht nicht, er dient, so wie Jesus das getan hat. Und ein bisschen mehr an uns dran, an unser tägliches Leben. Es ist ein Unterschied, ob es der Managerin oder dem Manager einer Firma um Gewinnmaximierung geht, also darum, den höchstmöglichen Gewinn für diese Firma herauszuholen, innerhalb möglichst kurzer Zeit. Oder achtet er auf das Wohlergehen der Mitarbeiter und der Zulieferfirmen, die auch leben wollen, die er auch glücklich halten will, damit es insgesamt allen besser geht. Nicht nur ein kurzfristiger Gewinn ist das, was erreicht werden soll, sondern nachhaltig. Wie muss ich handeln, damit es allen meinen Mitarbeitern besser geht? Und ich hatte schon eben vorhin zur Einleitung der Predigt gesagt, dieser Text hätte auch im Neuen Testament stehen können. Ja, es hätte sogar Jesus sein können. Es hätte sogar schon Jesus sein können, von dem da gesprochen wird. Das heißt, wer Gottes Weisheit sucht, findet sie nur durch eine enge Verbindung zu Jesus. Es heißt nämlich in dem Text, im Anfang war ich bei Gott, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Und dann wird erzählt, wie die ganze Schöpfung entstand. Und er war immer dabei. Die Weisheit war immer dabei. Und es gibt noch zwei solche Parallelen in der Bibel. Der erste Schöpfungsakt Gottes, ich hole mal jetzt ein bisschen aus, war das Licht. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und denn die dritte Parallele, die hier läuft, steht im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, griechisch Logos. Unser Wort Logik kommt daher. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. So steht es im Johannesevangelium. Und mit diesem göttlichen Logos ist niemand anders gemeint als Jesus. Johannes beginnt also in sein Evangelium damit, Jesus als den zu schildern, der schon vor aller Zeit bei Gott ist, der nicht nur bei der Erschaffung der Welt dabei ist, sondern sie sogar, diese Schaffung, Erschaffung der Welt, ermöglicht. Jesus, der Logos, ist für Johannes identisch mit der Weisheit. Das ist eine Geschichte, die ich selber auch nie eigentlich auf dem Bildschirm hatte, bis ich diese Ausbildung zum Predikanten machte. Da gab es einen Tag lang nur diese Geschichte, wann war Jesus da? Deswegen ist das auch wieder hier drin zu finden. Und auch im Matthäus-Evangelium finden wir Stellen, wo Jesus den Platz der Weisheit einnimmt. Viele kennen den sogenannten Heilandsruf in Matthäus, 11. Kapitel. Jesus stellt sich genau wie die personifizierte Frau Weisheit in Sprüche 8, unser Predigtext, und ruft die Menschen auf, ihm zu folgen, von ihm zu lernen, wie die Gebote zu verstehen sind. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Weil die Pharisäer, die Leute, mit denen sehr viele religiöse Zusatzbedingungen auferlegt haben, damit es ihnen sozusagen gut gehen könnte. Jesus aber hat gesagt, ich will euch erquicken, also neue Lebenskraft schenken. Nehmt mein Joch, also meine Lehre auf euch und lernt von mir. Denn im Gegensatz zu den Pharisäern, ich bin sanft und von Herzen demütig. Ich weise nicht mit Härte und Ungeduld zurecht, sondern liebevoll, dass ihr es annehmen könnt. Also, Jesus ist die Weisheit Gottes. Wenn wir uns an ihn hängen, wenn wir lernen, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, dann lernen wir Gottes guten Weg für unser Leben. Dann brauchen wir uns nicht selbst auszudenken, was denn nun weises Handeln ist. Die Welt durch die Augen Jesu sehen, nah bei Jesus zu bleiben, sich seine Lehre im Neuen Testament immer wieder anzusehen und von ihm zurechtweisen zu lassen, auch wenn es schmerzt. Aber das ist der Weg, der zum Leben führt. Wer an Jesus vorbeiläuft und ihn verfehlt, und das ist dieser Abschlussvers. Wer an Jesus also vorbeiläuft, ihn verfehlt, weil er denkt, er brauche Jesus nicht. Oder wer meint, Jesus ist nicht, der Gott kann ja schon alles möglich sein, aber sowas wie Jesus, das ist schon ein bisschen schwierig. Der Mensch zerstört sein Leben, denn er läuft eine Ewigkeit oder in eine Ewigkeit ohne Gott und damit ohne Liebe, ohne Licht und ohne unendliches Leben. Wer aber auf Jesus horcht, ihm gehorcht, wer schon morgens nach Jesus fragt, wie ein jüdischer Schüler schon vor Tagesanbruch täglich an der Tür seines Lehrers auf ihn wartet, der läuft in das Leben, das Gott ihm vorgesehen hat, ins ewige Leben. Das wünsche ich uns allen, dass wir demütig uns lehren lassen, zurechtweisen lassen von Jesus. Amen. Wir singen jetzt das Lied, wenn ich, o Schöpfer deiner Macht, das ist das Lied im Gesangbuch 506. Wir erheben uns zur Fürbitte. Gott, du Ursprung alles Lebens, die Freude wird uns leicht an diesen Tagen. Sanfte Winde wehen, Zweige treiben Knospen und Blüten, die Erde schmückt sich wieder. Vögel wecken uns mit ihrem Lied morgens. Wie eine fröhliche Melodie ist deine Güte. Wir danken dir für so viel neu geschenktes Leben, für jeden neuen Tag, für jedes gute Wort, das uns erreicht, für jede Freundlichkeit, die uns gelingt. Wir bitten dich, lass deine Freude durchdringen zu allen Menschen, besonders zu Kranken und den Traurigen, dass ihr Lebensmut gestärkt wird, und zu denen, die von Sorge geplagt sind, dass sie offen werden für die schönen Augenblicke des Lebens. Wir bitten dich, lass deine Freude durchdringen zu allem, die unter Spannungen leiden, in Familie und Schule, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde, dass sie sich nicht voneinander verschließen, sondern aufeinander zugehen und sich freundlich begegnen. Du Gott, du bist der Grund aller Freude. Dir danken wir, dich loben wir, denn deine Güte währt ewig. Voller Freude sehen wir dein kommenden Reich entgegen, wie wir jetzt gemeinsam beten, wie Jesus es uns auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied, Geh außen mein Herz und suche Freud. Das ist so ein schönes Frühlingslied. Das ist das Lied 503. Und danach hören wir die Bekanntmachungen.
So, langsam bin ich vorne. Einmal dumm vom Stuhl aufgestanden, schon passiert. Ich darf bekannt geben, das Opfer des heutigen Gottesdienstes für die gesamtkirchliche Aufgaben ist bestimmt. Und herzlichen Dank für alles, was Sie geben können. Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten in Langenbeutingen am 18.05. um 10 Uhr feiern wir die Konfirmation hier bei uns. Und am 24.05. um 14.30 Uhr steht Trauung von Tamara Knölle und Daniel Echle. Beides Gottesdienste mit der Pfarrerin Lena Fritz-Hopfe. Für die Fürbitte stehen Sie bitte auf. Freude und Leid liegen ganz eng beieinander. Wir hatten einen Sterbefall in der Kirchengemeinde. Am 7. Mai ist verstorben Frau Martha Paula Kubach im Alter von 90 Jahren. Der Termin für die Trauerfeier wird noch bekannt gegeben. Wir beten. Ewiger Gott, wir danken dir für das Leben von Martha Paula Kubach. Nimm sie auf in deinen Frieden und stehe den Angehörigen in der Zeit der Trauer bei. Gib ihnen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Wir vertrauen deinem Wort, das du zu uns sprichst. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bitte bleiben Sie stehen. Jetzt kommt das Freudige. Am kommenden Sonntag werden in Langenbeutingen konfirmiert. Felix Julius Bächle, Lilli Mai Hammel-Mulfinger, Noah Janne Henkel, Nilsson Noah Kubach, Rebecca Mader, Leon Pfisterer, Ronja Reichert, Emilia Wolf. Wir beten. Guter Gott, wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Familien. Steh ihnen in allen Vorbereitungen bei. Gib ihnen die nötige Ruhe und Gelassenheit in dieser aufregenden Zeit. Hilf ihnen, ganz offen zu sein für deinen guten Geist und deinen Segen. Hilf ihnen, das Ja zu ihrer Taufe, zu dir und deiner Gemeinde mit frohem Herzen zu geben. Lass es für sie und alle, die mit ihnen feiern werden, einen guten, schönen Tag werden, an den sie sich gerne erinnern und der Frucht trägt für ihr weiteres Leben. In Prettach werden am 17. Mai durch Chrodikanin Frau Heckmann kirchlich getraut. Pfarrerin Dagmar Sinn und Markus Zind. Wir bitten Gott um seinen Segen. Vater im Himmel, wir bitten für Pfarrerin Dagmar Sinn und Markus Zind. Bekleide sie auf ihrem gemeinsamen Weg. Lass sie deine Liebe erfahren und stärke ihre Liebe zueinander in guten und in schweren Tagen. Amen.
Wir singen die Segensbitte, dazu bleiben wir stehen. Das verleiht uns Frieden gnädiglich im kleinen blauen Gesangbuch, das Lied 202. Geht in die neue Woche und in die Zeit, die auf uns zukommt, mit dem Segen des Herrn. Der Vater segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und gebe und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.